Wir sind bei der Energiewende an einem Punkt angelangt, wo sich einfach gewisse Dinge verändern. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, diese Potenziale, die es hier gibt, nicht zu erschließen. Man kann mit seinem Fahrzeug einen elementaren Beitrag zu einem zukünftigen Energieversorgungssystem leisten. Das sind Themen, die müssen wir mitdenken.
What goes on? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen. Mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das Mobilität und Energiesystem schon heute ganz eng miteinander verbindet. Vehicle to Grid, kurz auch V2G. Unter diesem Prinzip verstehen wir, dass Elektrofahrzeuge nicht nur Strom tanken, sondern flexibel auch Strom zurück ins Netz speisen können. Nur wie das technisch funktioniert, welches Potenzial dafür in Österreich gegeben ist und wie V2G den Schritt von einzelnen Anwendungen in den breiten Alltag schaffen kann. Genau darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast. Er setzt sich für den Einsatz von Vehicle to Grid in Österreich ein. Er ist der Geschäftsführer der Impact GmbH sowie auch der stellvertretende Obmann der V2G Alliance Austria. Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Kurt Leonhardsberger.
Danke für die Einladung. Freut mich heute hier zu sein.
Vehicle to Grid. Dieser Begriff alleine hört sich ja schon super technisch an. Starten wir heute mal mit der Grundlage, mit dem Fundament. Was ist denn V2G? Wie funktioniert das technisch?
Ja, sehr gerne. Vielleicht gleich vorweg, wir reden ja eigentlich über bidirektionales Laden. Das heißt, die Möglichkeit, ein Fahrzeug nicht nur zu laden, sondern auch entladen zu können und diesen Strom dann einfach für bestimmte Anwendungen nutzen zu können. Und je nachdem, wie du diese Möglichkeit des Elektroauto als Stromspeicher zu nutzen einsetzt, ist es dann Vehicle to Home oder Vehicle to Building oder auch Vehicle to Grid. Sprich, wenn du diesen Strom, den du gespeichert hast, für dich selber nutzt, für dein Haus, für dein Unternehmen, dann ist es Vehicle to Home oder Vehicle to Building. Und wenn du diesen Strom aber gezielt zurückspeist in das öffentliche Stromnetz, um damit zum Beispiel Erlöse zu erzielen, dann reden wir von Vehicle to Grid.
Warum wird das genau heute medial auch so breit diskutiert? Warum ist das so aktuell wie nie zuvor?
Ich glaube, wir sind bei der Energiewende an einem Punkt angelangt, wo sich einfach gewisse Dinge verändern. Bisher war es ja eine der größten Herausforderungen, mehr erneuerbare Erzeugungskapazitäten, sprich Windkraft und Photovoltaik, zuzubauen. Und das müssen wir auch in den nächsten Jahren machen. Aber wir erreichen jetzt schon langsam einen Punkt, wo es wirklich darum geht, dass all diese Erzeugungskapazitäten besser zusammenspielen. Denn wir haben ein System gebaut, das sehr stark auf fluktuierende Erzeugung aufbaut. Das heißt, Wind und Sonne erzeugen dann, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht und nicht dann, wenn wir diese Energie brauchen. Und das ist eine Herausforderung, denn unser Energiesystem kann eigentlich damit nicht umgehen. Und diese Herausforderung könnten wir technisch relativ einfach lösen. Einerseits, wenn wir es schaffen, unseren Verbrauch anzupassen, das wollen wir eher nicht, oder wenn wir diese Energie einfach speichern. Und da kommt das Elektroauto ins Spiel, denn das Elektroauto ist eigentlich nichts anderes als ein Stromspeicher, der halt zufällig auch 4 Räder hat und rumfahren kann, aber für unser Energiesystem eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann, weil wir darin eben auch Energie speichern können.
Das heißt, welches Potenzial steckt da hinter diesem gesamten bidirektionalen Laden für Österreich?
Also das Potenzial ist enorm und um das ein bisschen greifbar zu machen, ein kleines Beispiel. Wir in Österreich haben viele Pumpspeicherkraftwerke und können in diesen Pumpspeicherkraftwerken Energie speichern. Und wir haben so viele Pumpspeicherkraftwerke, dass wir theoretisch zu fast jedem Zeitpunkt im Jahr den kompletten Verbrauch in Österreich aus diesen Pumpspeicherkraftwerken abdecken könnten. Und jetzt kommen wir zur Elektromobilität. Wir haben heute ca. 5% Anteil der Elektromobilität am gesamten Pkw-Bestand. Ich rede hier jetzt noch nicht von elektrischen LKWs und von elektrischen Bussen und so weiter, sondern nur von den Pkws. Und da stehen wir gerade mal bei 5%. Und wenn wir diese 5% jetzt als mobilen Stromspeicher nutzen könnten, dann hätten wir jetzt theoretisch schon die Hälfte aller Pumpspeicherkraftwerke in den Elektroautos. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt schon die Hälfte aller Pumpspeicherkraftwerke abschalten. Das machen wir natürlich nicht, aber wir könnten und diese Flexibilität aus den Elektroautos zur Verfügung stellen. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft denken und vielleicht in einigen Jahren jetzt auch wieder verstärkt durch die eine oder andere Krise vielleicht einmal 20% Anteil an der Elektromobilität haben, dann könnten wir mit diesen 20% bereits mehr als doppelt so viel Speicherkapazität und Speicherleistung abrufen wie aktuell durch die Pumpspeicherkraftwerke. Und da reden wir ja noch immer nicht von 100%, sondern nur von 20%. Und das zeigt, glaube ich, schon, was da für enormes Potenzial in dieser Technologie drinnen steckt.
Wir hören jetzt immer wieder könnten. Es hört sich sehr nach Zukunftsmusik an. Welche Voraussetzungen braucht es denn, dass das möglichst zeitnah schon funktionieren kann?
Also das Schöne ist, wir brauchen hier auf nichts mehr zu warten. Die Technologie, die wir dafür brauchen, um ein Elektroauto als Stromspeicher zu nutzen, die gibt's und da gibt's auch schon spannende Geschäftsmodelle in Europa, zum Beispiel Renault in Frankreich oder BMW in Deutschland. Und das Schöne daran ist, das ist nicht nur ein technisches Thema, sondern damit kann man auch Geld verdienen. BMW zahlt zum Beispiel pro Stunde, wo das Fahrzeug mit der Ladestation verbunden ist, 24 Cent und damit kann man bis zu 720 Euro im Jahr verdienen. Das heißt, du siehst schon, dieses Thema bidirektionales Laden, das macht die Elektromobilität oder generell die Individualmobilität von einem Kostenfaktor zu einer Erlösquelle. Aber um auf die Technik zurückzukommen, natürlich braucht es Technik. Die haben wir und es braucht im Wesentlichen Hardware und Software. Das heißt, um ein Fahrzeug entladen zu können, muss ich irgendwo zusätzliche Hardware verbauen. Und ich kann das im Fahrzeug machen, das macht Renault zum Beispiel in Frankreich. Damit wird das Fahrzeug etwas teurer, aber theoretisch kann ich damit auch mit einer handelsüblichen Wallbox dieses Fahrzeug entladen. Oder ich mache den zweiten Ansatz, ich verbaue diese Hardware in einer Ladestation, dann wird die Ladestation natürlich etwas teurer. In der Regel macht man das mit einer DC-Ladestation, aber theoretisch kann ich mit so einer Ladestation wieder jedes Fahrzeug, jedes Elektrofahrzeug entladen.
Also die Technik, die ist vorhanden, nur was wird darüber entscheiden, dass das ein relevanter Hebel für die gesamte Energiewirtschaft wird?
Da gibt es natürlich noch einige Themen, manche wichtiger, manche nicht so wichtig. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Interoperabilität. Denn der zweite entscheidende Faktor, um ein Fahrzeug zu entladen, ist Kommunikation. Das heißt, so wie wir gerade, müssen auch Fahrzeug und Ladestation miteinander kommunizieren. Und wir wissen, Kommunikation ist einfacher, wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Und so wie wir dieselbe Sprache sprechen, gibt es auch im Bereich Ladestation Elektroauto eine Sprache, die beide Komponenten sprechen könnten, nämlich die ISO 15118-20, etwas technischer als unsere Sprache. Aber in einer idealen Welt hätte jedes Elektroauto und jede Ladestation diese Sprache implementiert und damit könnte jedes Elektroauto mit jeder Ladestation sprechen. Und du merkst jetzt sicher schon oder du ahnst, wir leben nicht in dieser technisch idealen Welt. Das heißt, viele Hersteller von Fahrzeugen sind dazu übergegangen, eine eigene Sprache zu entwickeln und zu implementieren. Und das führt dazu, dass nicht jedes Fahrzeug mit jeder Ladestation kommunizieren kann. Das heißt, nicht jedes Ladestation kann jedes Fahrzeug entladen. Und das bringt natürlich ein Problem mit sich, nämlich, dass man sich im Vorfeld ganz genau damit auseinandersetzen muss. Ich habe ein Elektrofahrzeug, aber welche Ladestation kann denn jetzt wirklich dieses Fahrzeug auch entladen? Und das bringt eine Komplexität mit, die man eigentlich an Endkunden oder einer Endkundin nicht zumuten möchte.
Gut, da braucht es halt in der Long Run eine Harmonisierung, wie wir ja auch schon in anderen technologischen Bereichen in der Vergangenheit dann gesehen haben. Für mich stellt sich da jetzt auch die Frage des Gesamtnutzens. Also ist das eher dann ein Zusatzfeature, dieses V2G oder gesamtbidirektionales Laden? Oder geht es darum, da das Energiesystem grundlegend zu verändern?
Na, ich glaube, für jeden Einzelnen von uns ist es ein Zusatznutzen. Wir werden weiterhin das Fahrzeug nicht als Stromspeicher kaufen, sondern primär als Fahrzeug, um damit rumzufahren, um unser Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen. Aber plötzlich hat dieses Fahrzeug, das ja statistisch gesehen zu 97% der Zeit rumsteht und ja eigentlich ein Stehzeug ist, einen Mehrwert für unser Energiesystem. Und das mag für viele von uns jetzt schon ausreichend sein, um zu sagen, eine tolle Sache. Richtig spannend wird es ja erst damit, ich habe es eingangs schon erwähnt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und das ist das Schöne an der Sache. Man kann mit seinem Fahrzeug einen elementaren Beitrag zu einem zukünftigen Energieversorgungssystem leisten und parallel auch aber einen individuellen Nutzen daraus ziehen und mit seinem Fahrzeug Geld verdienen.
Jede Menge Potenzial, das in dieser Technologie steckt. Jetzt brauchen wir nur noch in die Umsetzung kommen, wobei nur ist relativ klein gedacht. Es braucht die Zusammenarbeit zwischen Energiewirtschaft, Technologie und auch der Forschung. Und da kommt jetzt V2G Alliance Austria ins Spiel, wo du ja stellvertretender Obmann bist. Wann wurde das gegründet? Warum? Was ist das große Ziel?
Ich bin vor etwas mehr als 2 Jahren mit einem damals und heute noch mehr geschätzten Kollegen, dem Harald Wechselberger, in einem Kaffeehaus beisammengesessen und wir haben uns über das Thema bidirektionales Laden unterhalten. Und ich glaube, es war kein Ruhmesblatt, dass wir sehr schnell erkannt haben, dieses Thema hat irrsinniges Potenzial. Das war einfach sehr, sehr ersichtlich. Aber was wir gesehen haben, ist, dieses Thema ist extrem wichtig. Und dieses Thema braucht aber ein bisschen Koordination, Unterstützung, um einfach auch in Österreich marktreif zu werden. Und wir haben damals schon beschlossen, wir wollen da aktiv werden. Wir wollen dieses Thema gemeinsam in Österreich vorantreiben, denn wir sind in Österreich einfach zu klein, um hier unser eigenes Süppchen zu kochen. Wir brauchen da jemanden, der das in die Hand nimmt. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der V2G Alliance Austria, auch wenn ich ehrlich sagen muss, zumindest ich habe dieses Potenzial hinter diesem Zusammenschluss. Und mittlerweile sind wir ja schon an die 100 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen, die da mitwirken. Ich habe damals noch nicht gesehen, wo diese Reise hingeht oder auf welch enormes Interesse diese Initiative stößt. Und umso mehr freut es mich, dass wir damals einfach gesagt haben, wir machen das einmal, wir steigen quasi ins kalte Wasser, wir setzen das um und schauen einmal, wo die Reise hingeht.
Und ihr konntet ja so viele Unternehmen da dafür begeistern, unter anderem auch Verbund, nämlich als Gründungsmitglied. Welche Rolle spielt denn der Verbund als Gründungsmitglied, aber auch als wichtiger strategischer Partner?
Also ich glaube, einerseits ist es einmal eine tolle Sache, dass der Verbund da von Anfang an dabei war. Das zeigt natürlich die Relevanz, das Potenzial, die Bedeutung dieser Technologie. Und ich glaube, dass wir jetzt um die 100 Unternehmen sind, die da schon aktiv mitwirken und die Zukunft von bidirektionalem Laden in Österreich gestalten, ist auch dem geschuldet, dass der Verbund von Anfang an dabei war, weil das ist ja irgendwie auch ein Qualitätssiegel. Wenn der Verbund bei so einer Initiative dabei ist, dann signalisiert das ja sehr deutlich, da steckt was dahinter, da gibt es Potenzial und da müssen auch andere Unternehmen dann wohl oder übel mitmachen.
Warum ist diese Zusammenarbeit von den rund 100 genannten Betrieben so wichtig, dass V2G überhaupt erst in die Breite kommen kann?
Ich glaube, gerade in einem so kleinen Land wie in Österreich braucht es einerseits die nationale Zusammenarbeit, weil wir es uns einfach nicht leisten können, auch an die Politik mit vielen verschiedenen Meinungen und Stoßrichtungen heranzutreten, sondern wir brauchen in Österreich eine gemeinsame Stoßrichtung. Wir brauchen ganz klar eine Identifikation der Hemmnisse und der Barrieren und entsprechende Lösungsansätze dafür. Und wir brauchen auch die Anbindung an internationale Aktivitäten. Also das ist ja ein Thema, was nicht nur in Österreich relevant ist, sondern in Europa und natürlich auch weltweit. Und da gibt es natürlich auch spannende Initiativen, wie zum Beispiel den Task 53 der Internationalen Energieagentur, wo viele Länder Europas vertreten sind und wo wir auch über die V2G Alliance mitwirken dürfen. Denn wir müssen uns natürlich an diese internationalen Entwicklungen andocken und darauf aufbauen. Denn wenn wir unsere eigene Suppe kochen, dann wird das einfach in Österreich nicht funktionieren. Und das funktioniert natürlich nur in der Gruppe. Und um ein Gesamtbild zu zeichnen, braucht es natürlich auch diese vielen verschiedenen Unternehmen entlang der kompletten Wertschöpfungskette, die dann auch wirklich viele, viele relevante, oftmals kleinere, manchmal auch größere Punkte einbringen. Und wir können das dann aufnehmen, bewerten, gewichten, priorisieren und eben gemeinsam daran arbeiten, dass diese Probleme gelöst werden.
Aber das hört sich nach einem ganz konkreten Plan an, um da sukzessive mehr in den Alltag vorzudringen. Was sind denn da so die nächsten Schritte, wenn man schon gehört, technologisch, es braucht noch die gemeinsame Sprache zwischen Auto und Ladebox. Nur was braucht es, damit V2G im Alltag ankommen kann?
Da braucht es noch einige Kleinigkeiten. Aber vorweg, wir reden hier über eine Technologie, die da ist, die wir jetzt schon einsetzen können. Das heißt, jeder und jede von uns, die sagt, ich möchte mein Fahrzeug als Stromspeicher nutzen, kann das bereits machen. Aber wie so oft gibt es einfach Kleinigkeiten, die wir noch lösen müssen, damit das Thema massentauglich wird. Ein Beispiel, wie verhält sich das bei einem Leasingfahrzeug? Ich bin mir sicher, dass es in keinem Leasingvertrag wird das Thema bidirektionales Laden mittlerweile erwähnt. Da stellt sich die Frage, darf ich ein Leasingfahrzeug jetzt entladen oder nicht? Und das sind einfach so kleinere Fragestellungen, die man lösen wird, aber die man jetzt einmal adressieren muss und dann auch lösen wird.
Würdest du sagen, liegen die größten Herausforderungen auf der technischen, auf der regulatorischen oder eher auf der wirtschaftlichen Seite?
Ich glaube persönlich, dass ganz entscheidend der Faktor Mensch sein wird, wie so oft. Denn technologisch, glaube ich, haben wir vieles gelöst und werden wir alles lösen. Wirtschaftlich gibt es tolle, attraktive Angebote, die wirklich einen deutlichen Mehrwert für den Nutzer oder die Nutzerin bieten. Aber der Faktor Mensch ist etwas, was sich sehr schwer beeinflussen lässt. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Elektromobilität. Die ist ja mittlerweile Und zwar nicht erst seit einigen Monaten, sondern eigentlich seit einigen Jahren absolut alltagstauglich. Und dennoch ist dieser Thema, das massiv polarisiert. Also ich glaube, wenn man an einem Stammtisch diskutieren möchte, dann braucht man eigentlich nur sagen, wie seht ihr denn das Thema Elektromobilität? Und diese Diskussion wird explodieren. Und das zeigt ja schon, wie emotional dieses Thema gesehen wird. Und jetzt kommt plötzlich jemand in einer Zeit, wo viele Menschen unberechtigt noch immer die Sorge haben, auf ein Elektroauto zu wechseln, denn wer weiß, ob es genügend Ladestationen gibt, wer weiß, ob die Reichweite ausreichend ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommt jemand und sagt, naja, und wenn du dein Fahrzeug nicht brauchst, dann werden wir es auch noch entladen. Wie fühlst du dich dabei? Das ist wahrscheinlich so, wo man sagt, naja, so ein richtig gutes Gefühl habe ich nicht damit. Und ob ich das möchte, das weiß ich noch nicht. Und da ist es, glaube ich, noch ganz entscheidend, Vertrauen zu schaffen. Also nicht nur Bewusstsein, dass es sowas gibt und dass man damit Geld verdienen kann, sondern auch das Vertrauen in das Gesamtsystem und in die handelnden Akteure, dass man sagt, das wird funktionieren und wir leben in einer Welt, wo wir ja gar nicht drüber diskutieren müssen, ob so etwas Einfaches wie das Fahrzeug ein bisschen zu entladen und dann wieder zu laden, aber immer unter dem Aspekt, dass die individuelle Mobilität dadurch nicht beeinflusst wird. Das wird gelingen. Das ist technisch ja keine Herausforderung, aber gesellschaftlich sehr wohl noch ein hartes Stück Arbeit.
Also wir brauchen einfach Vertrauen in die Technologie und müssen auch unsere eigenen Habits ein wenig ändern, damit wir uns mit dieser neuen Technologie auch vertraut machen. Gibt es sonst noch ein Thema, wo du sagst, das braucht es auch noch, damit diese neue Technologie überhaupt bei uns angewandt werden wird?
Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal Gedanken machen über die rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen. Also wir haben jetzt aktuell nichts, was das ganze Thema verunmöglicht, ganz und gar nicht. Aber wir haben auch noch einige rechtlich-regulatorische Rahmenbedingungen, die es einfach verhindern, dass dieses Potenzial schnell und effizient erschlossen wird. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Netzentgelte. Im ELWG gibt es ja seit kurzem einen Entwurf, dass Technologien, die einen systemdienlichen Beitrag leisten, von den Netzentgelten befreit werden. Und Stand heute zählt bidirektionales Laden nicht dazu. Was heißt das konkret? Wenn du jetzt dein Fahrzeug zu Hause lädst, wenn der Strom an der Börse zum Beispiel gerade günstig ist, dann ist es ja mitunter ein Verhalten, was unser Energieversorgungssystem entlastet. Denn der Strompreis ist sehr oft ein Indikator dafür, ob wir zu viel oder zu wenig Strom haben. Sprich, ist der Strompreis niedrig, haben wir wahrscheinlich zu viel Strom. Das heißt, du lädst dein Fahrzeug und entlastest unser Energieversorgungssystem. Aber dieser Beitrag, den du da leistest, der wird eigentlich nicht honoriert, weil du zahlst zu diesem Zeitpunkt die Netzentgelte, du zahlst Steuern und Abgaben. Und wenn du dann zu einem späteren Zeitpunkt diesen Strom, den du aus dem Netz geladen hast, wieder zurückspeist, idealerweise dann, wenn der Strompreis gerade hoch ist, sprich wir haben zu wenig Strom in unserem System, wird das nicht honoriert. Das heißt, das ist wirtschaftlich für dich mitunter ein schwieriger Use Case. Und die Konsequenz daraus, das wirst du nicht machen. Und das Traurige daran ist, wir können es uns eigentlich nicht leisten, diese Potenziale, die es ja gibt, nicht zu erschließen, sondern wir müssen eigentlich schauen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass du genau das machen kannst und einen Anreiz dafür bekommst, dein Elektroauto so zu laden und auch zu entladen, dass unsere Energieversorgung nicht belastet, sondern sogar entlastet wird.
Es gehört gesamt einfach besser incentiviert, damit eine Privatperson das mitmacht.
Und absolut.
Mitmacht. Was macht ihr eigentlich genau bei der Impikt GmbH? Wie seht ihr so die energiewirtschaftlichen Zusammenhänge, über die wir gerade sprechen?
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn Gerne. Ich komme ja eigentlich aus der Forschung. Ich habe den Großteil der letzten 20 Jahre an der Fachhochschule Technikum Wien verbracht. Ich habe dort den Forschungsschwerpunkt und das Institut für erneuerbare Energiesysteme geleitet. Und in dieser Zeit habe ich total viele spannende, hochinteressante Forschungsprojekte durchführen und begleiten dürfen. Und eines, was mich damals schon massiv geärgert hat, war, dass es uns nicht gelungen ist, diese Erkenntnisse, und da waren ja sehr, sehr wertvolle und spannende Erkenntnisse dahinter, in den Markt zu bringen, zu den Unternehmen zu bringen, damit die dann eben konkret Produkte, zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen darauf aufbauen können. Und das war gedanklich damals schon die Geburtsstunde der Impikt GmbH, weil ich habe mir einfach gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, diese Themen zu verbinden. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt auch bei der Impikt GmbH. Wir machen sehr viel Forschung, wir machen Entwicklung und auch Beratung. Und wir versuchen aber, diese Beratung nicht auf Basis dessen zu machen, was heute bereits möglich ist, sondern sehr, sehr zukunftsorientiert. Sprich, in die eigentliche Beratung Themen einfließen zu lassen, die jetzt gerade aus der Forschung kommen. Denn wenn du heute Infrastruktur baust, und sehr, sehr oft sind wir bei den Unternehmen dort, dass man Produkte entwickelt, die man heute entwickelt und die dann in ein, zwei Jahren in den Markt kommen, dass man Strukturen baut, dass man Infrastruktur aufbaut, die die nächsten 5, 10, 15 Jahre funktionieren muss. Und wenn man diese Infrastruktur jetzt so baut, damit man die heutigen Bedürfnisse abbilden kann, dann wird man in einigen Jahren einfach nicht mehr glücklich sein damit. Und es geht oftmals gar nicht darum, dass man diese Infrastruktur anders baut, weil man vielfach ja gar keine anderen Komponenten und Bestandteile bekommt, sondern es geht sehr oft darum, das Bewusstsein bei den Unternehmen zu erweitern und zu sagen, das sind Themen, die müssen wir mitdenken. Das hat vielleicht manchmal die Implikation, dass man ein System ein bisschen anders baut, dass man einfach gewisse Schnittstellen vorsieht, dass man in der Ausschreibung gewisse Protokolle und Rahmenbedingungen einfordert. Und damit kann man heute ein System bauen, mit dem man dann auch vielleicht in 5, 10 oder 15 Jahren noch glücklich ist, weil man die Anforderungen der Zukunft damit weitestgehend abdecken kann.
Vor allem das Thema Erzeugung und Verbrauch, dass wir das besser steuern oder da flexibler sind, ist ja auch sehr wichtig, wie ich durchhöre. Warum ist es genau jetzt so entscheidend, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien vorangetrieben wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, das Entscheidende an der Frage ist, ist es gerade jetzt oder ist es nicht eh schon die ganze Zeit so relevant? Ich glaube, wir leben aber jetzt in einer Zeit, wo es wirklich schon spürbar wird, in welcher Abhängigkeit wir uns begeben haben. Und ich glaube, das sollte uns einfach zeigen, dass wir diese Abhängigkeit reduzieren müssen. Und da ist, glaube ich, auch ganz eine wichtige Botschaft, wir machen das nicht mehr oder schon lange nicht mehr aus Ideologiegründen. Also ich glaube, bei vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, mit dem Ausbau der fluktuierenden Erzeugungskapazitäten, mit dem Zubau von Stromspeichersystemen, mit der Flexibilisierung unseres Verbrauchs, mit dem Umstieg auf Elektromobilität, das sind keine Themen mehr, die ideologiegetrieben sind. Ganz im Gegenteil. Das sind Themen, die zahlreiche andere Gründe dahinter haben. Wirtschaftliche Gründe, betriebswirtschaftliche Gründe, ökologische Gründe. Ganz im Gegenteil, die Ideologie ist eigentlich genau das, was viele, die ständig gegen die erneuerbaren Wettern antreibt. Weil die haben eigentlich keine Argumente mehr, keine wirtschaftlichen, keine ökologischen Gründe, sondern dahinter steckt wirklich Ideologie. Und das zeigt uns, glaube ich, dass wir uns absolut am richtigen Weg befinden.
Erneuerbare Energien bringen ja generell viele neue Chancen für Österreich. Nur was passiert, wenn wir da zu langsam sind?
Ich glaube, allein darüber könnte man jetzt Stunden sprechen, was die Konsequenzen des Nichthandelns wären. Und das wäre natürlich, man sieht es jetzt schon, wenn wir da nicht zu den federführenden Ländern in Europa und weltweit gehören, dann geraten wir einfach zunehmend unter Druck. Die Abhängigkeit wird nicht weniger, sondern mehr. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Um das ein bisschen herunterzubrechen, ich glaube, ganz, ganz wesentlich, und da ist die Technologie des bidirektionalen Ladens sehr, sehr gutes Beispiel, ist es ja auch, wir müssen ja auch auf die Wirtschaft schauen. Das ist immer wieder ein Argument, wo man sagt, ja, die Erneuerbaren, die verhindern eigentlich ein Wirtschaftswachstum und so weiter. Aber ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Und beim bidirektionalen Laden hätten wir jetzt wieder eine Technologie, die ein enormes Potenzial mit sich bringt. Nicht nur für uns als Gesellschaft, nicht nur für unsere Energieversorgung, nicht nur für uns als Nutzerinnen, sondern auch für unsere Unternehmen. Und wir haben in Österreich viele, viele wirklich tolle Unternehmen, die tolle Produkte und Dienstleistungen produzieren und die in der Lage sind, in Österreich Produkte zu entwickeln für den Weltmarkt. Aber dafür brauchen sie einen stabilen Heimmarkt, der ihnen Möglichkeiten bietet, quasi vor der Haustüre neue Technologien zu entwickeln oder auszuprobieren und dann diese erfolgreich und sehr, sehr frühzeitig entwickelten Produkte auf der ganzen Welt zu verkaufen und im Idealfall sogar eine Weltführerschaft einzunehmen. Und das wäre natürlich wünschenswert, aber wenn es uns nicht gelingt, diesen Heimmarkt zu schaffen, weil wir uns in Diskussionen über Technologieoffenheit und andere Themenstellungen verlieren, dann werden wir über kurz oder lang auch unsere Wirtschaft beschädigen und ich glaube, das wollen wir nicht.
Das will definitiv niemand. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick in die Glaskugel. Wo wird V2G in 10 Jahren stehen?
Ich glaube, dass in 10 Jahren das Thema bidirektionales Laden schon so stark im Alltag integriert ist, dass es gar nicht mehr so präsent ist in den Medien und auch bei den Menschen. Ich glaube, dass wir dann in 10 Jahren ein Energieversorgungssystem haben, was einfach diese Potenziale von stationären Stromspeichern, aber auch von den mobilen Stromspeichern einfach nutzt. Und du als Nutzerin wirst es gar nicht mehr mitbekommen, denn ich glaube, es ist ja gar nicht wichtig, dass du im Detail Bescheid weißt, was da passiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, für dich braucht es günstige Energiepreise, idealerweise Erlöse aus der Vermarktung, dieser Flexibilität. Du möchtest, dass es funktioniert. Für dich darf dein individuelles Mobilitätsverhalten natürlich nicht eingeschränkt sein. Und wenn all das gegeben ist, dann wirst du eine zufriedene Kundin sein, weil du ohnehin, glaube ich, geringes Interesse hast, dich tagtäglich mit solchen technologischen Fragestellungen zu beschäftigen, sondern wir brauchen ein Produkt, das funktioniert, das einen Mehrwert für uns alle schafft, das unser Komfort erhöht, und dann werden wir alle glücklich sein.
Mich hast du damit auf jeden Fall schon überzeugt. Zum Schluss unserer Episode heute darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Was bedeutet es für dich, die Energie- und Mobilitätswende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Sehr, sehr viel, um ehrlich zu sein. Einerseits, glaube ich, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man sich in deinem beruflichen Alltag, und man verbringt ja sehr viel Zeit im Beruf, mit einem Thema beschäftigt, das einen auch privat einfach sehr viel Spaß macht. Und ich denke, wir leben in einer so, so spannenden Welt, und ich darf mich beruflich mit so, so spannenden Themen beschäftigen. Und allein das ist für mich schon einfach sehr, sehr wertvoll, und ich schätze das enorm. Und dass dieses Thema dann zeitgleich auch noch einen enormen Impact hat auf die Zukunft meiner Kinder und dass ich mit meinen beruflichen Aktivitäten auch die Welt, das Energiesystem, aber ich glaube in erster Linie wirklich die Welt mitgestalten darf, in der meine Kinder zukünftig und meine Enkelkinder hoffentlich zukünftig leben dürfen, das ist enorm viel wert, und das macht Spaß und ist gleichzeitig auch Antrieb, wenn auch natürlich eine Verantwortung, denn ich möchte ja eine Welt hinterlassen, die wirklich noch lebenswert ist, und dass ich daran einen Großteil meiner Zeit arbeiten darf und das mit tollen Kollegen und Kolleginnen, das macht Spaß, das motiviert. Und ich hoffe, dass uns das am Ende des Tages auch einen entscheidenden Schritt weiterbringt.
Herzlichen Dank, Kurt, für dieses Gespräch rund um das Thema Vehicle to Grid oder noch besser bidirektionales Laden. Dankeschön.
Danke auch.
Vehicle to Grid zeigt, wie eng Mobilität und das gesamte Energiesystem schon heute miteinander vernetzt sind. Wenn Elektrofahrzeuge nicht nur Strom tanken, sondern auch flexibel Strom zurück in das Netz speisen können, entstehen jede Menge neue Möglichkeiten. Einerseits für die Netzstabilität, allgemein für die erneuerbaren Energien sowie auch für das Zusammenspiel zwischen Erzeugung und Verbrauch. Klar ist aber auch, damit V2G im Alltag ankommen kann, braucht es bessere Rahmenbedingungen, es braucht die Technologien und eine intensive Zusammenarbeit zwischen allen Stakeholdern. Begleiten auch Sie uns weiterhin auf unserer Reise zur Mobilitäts- und Energiewende. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei What Goes On.